Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Fangen eigentlich super an, führen glaube ich nach 5 Minuten mit 1-0, was uns eigentlich in die Karten spielt, also im schwierigen Auswärtsspiel. Und dann verlieren wir irgendwie den Faden. Klar, wir haben dann finden wir wieder rein, glaube ich, kurz vor der Halbzeit, haben wir noch eine Druckphase und dann war es heute einfach so, dass wir zu viele Tore gefressen haben aus Kontern, aus eigenen Ballverlusten. Daraus müssen wir lernen, aber ist schwer jetzt wirklich in Worte zu fassen, so kurz nach dem Spiel.
Das war ein Abend, der hängen bleibt. Leider aus VfB-Sicht im negativen Sinne, aus Sicht von Roter Stern Belgrad in sehr positiven. Darüber müssen wir reden, denn damit war auch in der Form nicht zu rechnen. Aber wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht auch den Blick vorauswagen würden, denn es geht ja weiter, immer weiter am Samstag schon bei Werder Bremen und das ist dann auch schon wieder die Chance zur Wiedergutmachung. Ich habe die Reisegruppe Roter Stern wieder da und würde euch einfach kurz einmal bitten, eure Namen und Zimmernummer zu nennen. Philipp?
Meisel 206, unausgeschlafene Grüße.
David?
Hier ist David Scheu aus Zimmer Nummer 501 mit 4 Stunden Schlaf.
Immerhin.
Ja, gell.
Pavlic, Zimmer 507. Die Frisur sitzt. Es ist 8.30 Uhr am Donnerstagvormittag. Und die Hotelzimmernummer, die haben wir euch natürlich nicht zum Spaß genannt, sondern auch direkt vorweg. Wir sitzen hier in unterschiedlichen Räumen, nehmen das Ganze digital auf. Und sollte es an der einen oder anderen Stelle akustisch ein bisschen wackeln und hapern, dann bitten wir das natürlich zu entschuldigen. Aber so ist das, wenn man unterwegs ist. Wir tun unser Möglichstes und hoffen eben für euch all das einordnen zu können, was da passiert ist.
Ich möchte in dem Kontext bitte noch einmal betonen, dass ich immer noch keine ausreichende Erklärung dafür erhalten habe, warum ich auf dem 2. Stock hocken muss und ihr auf dem 5. sein dürft. Ja, aber das nur am Rande.
Das ist richtig. Ich kann sagen, zumindest der Ausblick hat gestimmt und auch wenn es hier ja einige negative Aspekte hatte auf unserer Reise und nicht nur für uns, sondern auch für die Fans, muss ich sagen, die Stadt ist wirklich schön. Kulinarisch hat sie viel zu bieten gehabt. Also es ist nicht alles schwarz gewesen hier in den letzten 48 Stunden mitnichten. Und trotzdem ist am Mittwochabend im Stadion Rajkomitic, Philipp, irgendwas passiert, das uns, glaube ich, alle so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt hat. Nicht nur, aber auch, weil es eben am Anfang gut losging. Aber so ein Abbruch in der Form hat man eigentlich beim VfB schon lange nicht gesehen.
Das ist richtig. Das ist richtig und das macht es so eindrücklich und macht generiert diese Fallhöhe, die da ist. Ja. Zudem ist es ja nicht so, dass nicht manche Leute, unter anderem auch wir, mehr oder minder unverhohlen gewarnt haben von dem, was da auf Mannschaft und den ganzen VfB-Tross wartet, ja, in dieser Umgebung her, mit dieser Mannschaft, mit diesen Fans, auf die sie treffen werden. Und das scheint alles vielleicht wahrgenommen zu sein, worden zu sein, aber halt vielleicht nicht ganz so ernst, wie man es hätte nehmen müssen. Und dann kommt so ein Spiel raus, wo du eigentlich alles da liegen hast, wo du gut reinkommst, wo du dir eine Plattform schaffst, mit der du eigentlich solche 90 Minuten gegen so eine, das ist, kommt auch noch, finde ich, on top obendrauf, biedere Umschaltmannschaft, weil mehr ist es ja nicht, ja, was Roter Stern auf die Platte bringt. Ja, dann fällst du am Schluss auseinander. Das ist, was es besonders bitter macht, du kannst sogar einfach oder du musst davon reden, dass selbst die Höhe verdient ist. Ja, dieses Ergebnisses. Und da stehst du ein bisschen konsterniert dann am nächsten Morgen da, guckst dich im Spiegel und denkst, was war denn das eigentlich gestern Abend? Ja, und deswegen versuchen wir jetzt mal, die einzelnen Bestandteile so ein bisschen zu sezieren und die durchzugehen. Vielleicht wird das Bild dann klarer.
In der Höhe verdient, da würde ich genau reingehen, weil das stimmt natürlich völlig, auch wenn man bedenkt, dass Roter Stern vor dem 3-1 schon zu Beginn der zweiten Hälfte 2 100%er in Form von Konterchancen hatte. Also am Ende über das Ergebnis brauchen wir nicht zu reden, David. Aber, und darüber haben wir uns gestern beim Abendessen unterhalten, trotzdem, so verrückt es klingt und so hart das Ergebnis mit 1-5 ist, es gab in der ersten Hälfte so 1-2 Knackmomente, die vielleicht sogar das Spiel in eine andere Richtung hätten laufen lassen können, dass der VfB da was mitnimmt. Ich denke da eben vor allem natürlich an das 1-1 durch Silas ausgerechnet. Es war klar, wir haben es alle beschworen, dass viel zu früh fällt aus VfB-Sicht. Und dann vielleicht auch über diese Phase zwischen der 28. und 31. Minute, in dem Ermedin Demirovic erst ein Tor wegen knappen Abseits aberkannt wird und eben dann kurz drauf auf der anderen Seite das 2-1 für Roter Stern fällt. Also es hätte vielleicht sogar auch anders laufen können, auch wenn es am Ende eine richtige Abreibung wurde.
Ja, ich würde sogar noch ein bisschen vorher ansetzen. Für mich wäre ein potenzieller positiver Knackpunkt eigentlich das 1-0 gewesen oder hätte sein müssen. Wir haben im Vorfeld ewig drüber gesprochen, wie gut es tun würde, wenn du in dieser Kulisse früh in Führung gehst. Und wie wichtig das wäre. Genau das ist passiert. Und dann ist es echt verblüffend, dass dieses Tor so gar keine Sicherheit gegeben hat. Du hast die ein, zwei Momente noch gehabt. Und wenn Demirovic 2-1 gefallen wäre, abseits knapp, okay. Aber das ist dann ein Punkt, auf den wir nachher sicher zu sprechen kommen. Auch dieses Dagegenstemmen, dieses Mentale. Wenn du in dieser Kulisse 1-0 führst und es hilft dir einfach nicht, es trägt dich nicht, dann verweist es schon auf eine der großen Baustellen in diesem Abend.
Ich würde sagen, lass uns mal kurz hören, wie der Trainer das einordnet. So hat er sich gestern nach dem Spiel zu dem 1-5 im Stadion Rajko Mitic geäußert.
Ja, in Worte fassen kann ich es. Analysieren ist natürlich schwierig. Wir sind jetzt sehr kurz nach dem Spiel. Ich kann in Worte fassen, dass wir sehr, sehr enttäuscht sind, dass wir heute eine Riesenchance verpasst haben, uns in der Champions League in eine gute Ausgangsposition zu bringen vor dem Bernspiel. Haben uns da viel vorgenommen und konnten es nicht auf den Platz bringen. Selbst das erste Tor und möglicherweise war das nicht gut heute für uns, dass uns das ja irgendwo in eine trügerische Sicherheit gebracht hat. Ich weiß es nicht, das werde ich mit den Jungs natürlich dann besprechen. Auf jeden Fall war ich schon direkt nach dem Tor, das wir machen, nicht zufrieden mit unserem Spiel. Wir hatten keine Kontrolle, keinen Rhythmus, hatten keine gute Staffelung im Moment des Ballbesitzes. Ja, und haben dann ja relativ verdient dann auch das 1-1 bekommen, auch das 2-1. Was dann natürlich das Spiel komplett gedreht hat. Ja, zweite Halbzeit, denke ich, kommen wir besser rein. Haben ein bisschen Energie entstehen lassen, ohne dass wir jetzt große Chancen hatten. Aber wir hatten dann mal Kontrolle, hatten dann mal Druck, aber waren dann wieder nicht aufmerksam genug bei einer Kontersituation, waren nicht in der Lage, dort den Druck dann aufrechtzuerhalten. Und dann ist es natürlich Gift, wenn du das dritte Tor kassierst. Und anschließend dürfen wir uns nicht so präsentieren, wie wir es dann gemacht haben.
Soweit Sebastian Hoeneß nach dem Spiel. Und wir haben ihn auch erlebt bei der Pressekonferenz, Philipp. Und ich muss sagen, zum ersten Mal habe ich auch Sebastian Hoeneß ein Stück weit ratlos, würde ich nicht sagen, aber doch mit ganz, ganz vielen Fragezeichen über dem Kopf erlebt, weil er, glaube ich, selber nicht wusste, woher das jetzt kam und wie das jetzt im Detail zu erklären ist.
Das ist richtig. Das ist richtig. Ich glaube, das war auch so, weil er eben so viele einzelne Baustellen gesehen hat, die sich da aufgetan haben. Ja, David hat gerade schon 2, 3 genannt. Ja, also du natürlich auch. Also die Tatsache, dass man nichts aus der frühen Führung macht, die Tatsache, dass man dem Gegner in die Karten spielt, weil es eine total fahrige Partie danach war, streckenweise, was Belgrad natürlich geholfen hat. Die konnten jeden noch so kleinen positiven Aspekt in ihrem Spiel, jeden Ball gewinnen, jeden was konnten die feiern, auch die mit den Fans natürlich. Das baut ein Momentum auf. Dann hast du diese klassischen Strukturgeber in deinem Spiel, die waren nicht auf ihrem höchsten Leistungslevel. Sowohl Mio als auch Stiller als auch Karasor waren, die eigentlich dafür da sind, auch ein Spiel mal zu temperieren, zu drosseln, wenn es notwendig ist, Ballzirkulation anzustoßen. Diese Dinge waren einfach nicht gegeben und dazu kommt dann der Klassiker, der Gegner will den Ball nicht, VfB hat ihn, und schafft es eben dann nicht, einen tiefen Block irgendwie so zu bespielen, dass man zu möglichst vielen Torschancen kommt. Man muss sich nur mal anschauen, welchen Aufwand der VfB betreiben musste, um Torabschlüsse zu generieren. Direkt aufs Tor oder zumindest mal in Richtung Tor. Ja, Belgrad dagegen macht mit 3 Schüssen 2 Tore. Belgrad hat es geschafft, den mit unter 40% Ballbesitz das Ganze relativ elegant zu spielen. Der VfB fällt in relevanten Statistikbereichen deutlich unter die 50% Marke. Ja, muss ich mir nur die Zweikampfquote anschauen, die in der ersten Halbzeit aufgeboten haben. Die war 37 irgendwas. Ja, also zumindest schreckenweise. Das ist bitter. Das ist viel zu wenig. Und dann hilft natürlich, dass einer Mannschaft, die auf Konter und auf Umschaltmomente setzt, wie es Rotterstein getan hat. Das spielt ja geradezu in die Karten. Und auch wenn Hoeneß nach der Pause so eine kleine Phase gesehen hat, wo seine Mannschaft ein bisschen einen Druck anscheinend entwickelt hat. Also ich habe da allerhöchstens ein laues Lüftchen an mir vorbeiziehen sehen. Mehr war das nicht. Und dann kommt dieser Doppelschlag und das Spiel war vorbei. Ja.
David hebt schon den Finger. Ich will auch noch ganz kurz noch einfügen, was mich besonders ärgert an dieser Niederlage ist, dass das, was Roter Stern gespielt hat, uns zumindest 0,0 überrascht hat. Das heißt, sie haben genau das gemacht, was natürlich alle wissen. Sie geben dir den Ball, sie versuchen, wenn sie stark sein können und müssen in solchen Spielen, dann nur, wenn sie effektiv sind. Sie machen die ersten 2 Chancen zu Toren. Sie sind nach Standards stark, das haben wir gesagt. Und auch dieses 3:1 Ecke, zweiter Pfosten. Ich weiß nicht, wie viele Tore ich von denen schon so international gesehen habe in den vergangenen 5-6 Jahren. Also alles Dinge, die man auf dem Schirm haben musste und sollte, wenn man auf dem Platz steht. Und dann, und das ist der letzte Punkt, und dann darfst du, David, darüber haben wir uns oben auf der Tribüne auch im Verlauf der zweiten Hälfte unterhalten. Dieser Aufwand, den du angesprochen hast, Philipp, aber aus diesem Aufwand sind keine Torchancen entstanden. Und das fand ich irgendwie das Paradoxe. Ja. Es ist ja normalerweise, gehört das zum Fußball dazu, dass wenn eine Mannschaft einen Rückstand aufholen muss, dann Druck aufbaut, dass es Konterchancen für die andere Mannschaft gibt. Aber am Mittwochabend war es halt so, dass es in der zweiten Hälfte laufend Konterchancen für Roter Stern gab, aber es gab einfach keine Torchancen für den VfB.
Ich meine, wenn eine deiner besten Möglichkeiten über 90 Minuten gesehen ein verzweifelter Fernschuss von deinem Abwehrchef ist, dann David zuckt schon. Ich sehe ihn schon.
Ja, wir haben uns bei dem Chabot-Schuss, ja, Philipp, auf der Tribüne unterhalten, ob es jetzt 30 oder 25 Meter waren. aber tatsächlich, das ist dann schon, wenn du es dann so versuchst, sagt schon auch was, dass du an diesem Tag nicht gut durchkommst. Also ihr habt schon viel gesagt. Für mich ist es das Zusammenwirken von zwei großen Blöcken, die beide nicht funktioniert haben. Das eine ist so eine fußballerische Komponente, wo du dann viele Themen drunter hast, und das andere eine mentale, dass du nicht bereit warst an dem Abend. Also fußballerisch ist schon viel gesagt worden. Ich kann mich nicht erinnern, dass der VfB in der jüngeren Vergangenheit so schwach im eigenen Passspiel war. Also was da auch ohne Druck Fehler dabei waren vor den Gegentoren, aber auch sonst. Und das ist ja was essentiell ist fürs VfB-Spiel unter Sebastian Hoeneß, dass der Ball einfach sicher und schnell durch die eigenen Reihen läuft. Das ist nicht der Fall gewesen. Und die Konterabsicherung, das wäre so ein zweiter fußballerischer, taktischer Punkt. 3, 4, 5 Mal ist Roter Stern mit 3-2 aufs VfB-Tor zugelaufen. Und das ist natürlich was, da musst du dann vielleicht mal einen mehr hinten lassen oder im Gegenpressing aggressiver sein. Aber das ist auf jeden Fall eine Baustelle gewesen. Und der zweite große Punkt, da bin ich auch fertig, ist die mentale Schiene gewesen. Du hattest, oder ich zumindest, hatte nicht das Gefühl, dass sich der VfB an diesem Abend gegen die Wucht von dem Stadion, gegen die Wucht von dem Gegner, die Aggressivität stemmen kann. Das ist alles so über die Mannschaft hereingebrochen. Und das war für mich noch ein zweiter wichtiger Punkt.
Ja, diese Wucht. Und ich weiß noch, wie ich kurz vor Anpfiff den Philipp Meisel neben mir anhaue und sag: Guck dir da die Kurve an. Wenn du die im Griff hast, dann machen die nur noch ihren monotonen Singsang und du spielst das Ding hier locker runter. Dann schießen sie in der 5. Minute das 1-0. Ich gucke Philipp an und sage: Genau so. Wir sind völlig auf dem Weg. Und dann kommt eben viel zu schnell das 1-1 durch Silas, wo auch genau, ich finde, es steht ein bisschen sinnbildlich für die schlechte Leistung dieses Zentrums. Ungenauer Pass von Stiller, Mio vertändelt den Ball, Chabot, statt auf Silas draufzugehen, stellt ihm fast noch ein Spalier hin. Und dann wächst du eben auch so ein Stadion und dann ist es da und dann fängt es an zu singen und das führte dann alles irgendwann zu einem richtig schönen, lauten Auf Wiedersehen aus 55.000 Kehlen. Und dann war der Abend, glaube ich, gelaufen.
Das war so bitter. Hätte nur noch die, vor allem in Spanien üblichen, weißen Taschentücher, die hätten gefehlt. So, ja. Das hätte das Ganze noch perfekt gemacht. Aber wenn, also 55 waren es zum Glück nicht, das Stadion war nicht voll, ja, aber natürlich schon sehr, sehr viele. Und wenn die dich auf Deutsch verhöhnen, das tut schon weh. Ja, also selbst mir hat das echt wehgetan. Ja, weil es einfach gerechtfertigt war. Ja, und diese klassischen Säulenspieler in deiner Truppe, die du ja hast, ja, ob das jetzt ein Chabot ist, ob das ein Karastor ist, aber auch vorne Demirovic, der noch einer der besseren war, die Leute, die dann halt auf dem Platz auch den Ton angeben müssen, die vorangehen müssen, die sich entgegenstemmen müssen, dieser ganzen Gemengelage, die da auf dich einbricht, die ja, haben das halt nicht getan. Und dann passiert das, was einfach nur logisch ist. Ja, dann kommt Nemanja Radonjic rein, macht zwei Glocken, ja, mit gefühlt drei Ballkontakten. Am Ende kannst du dann wirklich noch froh sein, dass es nicht noch eins, zwei oben drauf gab. Machst dein Torverhältnis kaputt. Es ist schwer, da noch irgendwie einen positiven Ausgang zu finden. Ja.
Das kommt auch noch hinzu, das Torverhältnis, das ja am Ende auch wichtig sein kann, das hast du natürlich auch verballert. Auf der anderen Seite, zumindest wenn man sich mal diese Champions-League-Tabelle anschaut, ist jetzt auch nicht viel passiert.
Ja, viel ist nicht passiert.
Der VfB ist tatsächlich tabellarisch immer noch auf demselben Platz, 27, wie er davor war. Aber das ist eben so ein bisschen das Ding mit der Ausgangslage. Man hatte so diese Spiele Belgrad, Bern, Bratislava und da hat man ja schon immer auch gesagt, naja gut, du wirst nicht alle drei gewinnen müssen, du kannst dir auch schon einen Ausrutscher leisten. Das ist jetzt kein Ausrutscher, das ist jetzt schon einmal kurz aus dem ersten Stock runtergefallen. Aber jetzt hast du halt dann die Tatsache, dass du gegen Bern wirklich zum ersten Mal ein Must-Win-Spiel hast, wenn du weiterkommen willst. Und das will die Mannschaft, das will Sebastian Hoeneß. Das heißt, zum ersten Mal dann in der Champions League wirst du am 11. Dezember ein Spiel haben, wo der VfB wirklich Ergebnisdruck hat in der Champions League. Das hat der Trainer gestern auch völlig unumwunden zugegeben.
Ich möchte auch nochmal betonen, ja, das ist, also du kannst verlieren. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, eine Mannschaft, die zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt auf diesem Level Fußball spielt, mit Spielern, die ihre ersten Erfahrungen auf diesem Niveau sammeln zum Teil. Das ist in Ordnung. Du kannst viele verlieren. Die Art und Weise ist es. Ja. Das Wie. So. Und das ist halt das, was, ja, zu grübeln, gibt. Und ich habe den Trainer noch gefragt, wie gehst du das jetzt an? Also die Aufarbeitung dessen, was da passiert ist. Du hast in drei Tagen dein nächstes Spiel, sammelst eh in dieser Woche 30 Kilometer, das ist Shepard, ja, musst jetzt nach Bremen, dann nach Regensburg, ehe dein Einspiel gegen Union ansteht. Das ist, also wo und wie soll das laufen? Oder das hat er halt auch gesagt, es muss passieren, es muss auch relativ zeitnah passieren, aber wie, das kann ich dir jetzt einfach noch nicht sagen, weil es so vielfältig ist. Und so viele Aspekte, die man da beackern muss, dass ich mir erstmal mit meinem Team Gedanken machen muss, wie das vonstatten gehen soll.
Vielleicht ist es tatsächlich auch eine kleine Chance, dass du jetzt nicht allzu viel Zeit hast, dich mit dem aufzuhalten. Wenn du jetzt so einen Auftritt kurz vor der Länderspielpause gehabt hättest und das zwei Wochen mitgenommen hättest, da hätte sie, glaube ich, auch was längerfristig im Kopf dann festsetzen können. Und jetzt musste halt in Bremen dann wirklich auch von der Haltung her eine Reaktion zeigen. Das ist ganz, ganz klar.
Und ich glaube, und das ist halt auch allen klar, wenn du so auftrittst, fliegst du beispielsweise auch in Regensburg hochkant aus dem Pokal.
Natürlich.
Ja? Und das ist der Punkt. Das ist dann völlig egal, gegen welchen Gegner du spielst. Mit so einer Einstellung, jetzt bei allem Respekt, wirst du in Regensburg jetzt nicht diesen Hexenkessel haben, wie am Mittwochabend in Belgrad. Aber was auf dem Platz passiert, wenn das ähnlich ist, dann wird's halt schwer. Das heißt, jetzt ist die Mannschaft gefordert. Philipp, du hast es völlig richtig gesagt. Man kann in der Champions League ein Spiel verlieren. Man kann meinetwegen auch gegen Roter Stern Belgrad verlieren. aber man kann nicht so verlieren. Und jetzt ist die Mannschaft in der Bringschuld zu zeigen, in Bremen und Regensburg, und das sind dann diese tatsächlich, ich sag's jetzt einmal, auch wenn ich das Wort nicht mag, Charaktertest, zu zeigen, dass sie daraus lernt und dass das ein einmaliger, massiver Ausrutscher war, der jetzt nicht irgendwie lang haften bleibt an der Mannschaft.
Ich muss gerade echt schmunzeln, weil wisst ihr warum? Das letzte Mal, als wir als einen der wenigen positiven Takes, die wir noch fahren konnten, angebracht haben, ja, der Spielplan ist dein Freund, weil es eben so schnell jetzt weitergeht. Das waren tiefste Abstiegskampfzeiten, Leute. Ja.
Und, never forget where you're coming from.
Never forget where you're coming from. Bruno L. Boys, richtig, genau.
Ja. Aus Baden-Württemberg kommt Felix Mahler, das wissen wir, und der hat für uns nochmal ganz kurz und knapp zusammengefasst die traurigen Zahlen, Daten, Fakten zum Champions-League-Abend in Belgrad.
Der Main VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Belgrad 5, Stuttgart 1, damit reine Champions-League-Daten der UEFA. Nach der Begegnung also zuerst die Daten für Belgrad, dann die für Stuttgart. 33-76% Ballbesitz, die Expected Goals, die sind spezifisch von FOTMOB, 1,47-0,64. Das schreit nicht unbedingt nach einem 5-1, eher 1-0 oder 2-1. Niedrigster Wert des VfB in 5 Champions-League-Spielen, die sind 0,64 X-Goals, 7-2 Abschlüsse aufs Tor, 24-70 initiierte Angriffe. Passquote 78-88%, 272-684 Pässe gespielt, die meistens VfB in einem Champions League Spiel diese Saison. Topwerte beim VfB wie bei allen VfB-Gängen sind bei den Ballgewinnen 53 Belgrad, 42 VfB. Laufleistung 120,9 zu 118,5 Kilometer, der höchste Wert unter allen 5 bisherigen VfB-Gegnern und wieder Höchstwerte auf beiden Seiten bei den Vs, 14 Belgrad, 17 VfB. So ist Belgrad nun bei 3 Punkten, der erste Sieg. Torfeld ist immerhin auf minus 8 verbessert, Platz 31, der VfB Platz 27, bleibt bei 4 Punkten, Torverhältnis verschlechtert auf minus 7. Football Rankings hat auch im Spieltag die Wahrscheinlichkeit eines Weiterkommens nach Punktzahl hochgerechnet, um in die Top 24 zu kommen, also die Zwischenrunde mit Knockout spielen, um dann noch ins Achtelfinale weiterzukommen. 12 Punkte zu 100%, 11 Punkte zu 99% und dann die Punkte, die für den VfB noch realistisch zu erreichen sind, mit 10 Punkten, also 6 Punkte aus den letzten 3 Spielen sind es 81%, mit 9 Punkten dann nur noch 38%, mit 8 Punkten nur noch 8%. Also es sollten schon noch mindestens 6 Punkte werden aus Bern, Bratislava und PSG.
Dankeschön, Felix. Damit glaube ich, Philipp, gibt es noch was zum Sportlichen?
Ja, ich fand Felix. Felix ist auch jemand, der sehr mitleidet. Und wir haben ja einen Chat rund um solche Spiele, wo alle die arbeiten, ob die jetzt auf der Homepage sitzen, die Seiten fahren, die Printprodukte zusammenstückeln oder was auch immer, die sind alle in einem großen Chat. Und da ist der Felix natürlich auch drin. Und er hat gestern, irgendwie, da stand es, glaube ich, noch 4-1, und hat mir reingepostet, ich mach gleich den Fernseher aus, ey. Weil er so frustriert war und gelitten hat, ob dessen, was ihm da vor Augen geführt wurde, was sich da abgespielt hat, konnte ich sehr gut nachfühlen, nachempfinden.
Was mich persönlich auch ärgert, ich glaube, da können wir auch die Note einfach rausgeben, denn weiß ja, glaube ich, jeder, dass wir uns freuen, wenn der VfB gewinnt, und ärgern, wenn der VfB verliert. Mich ärgert natürlich ganz persönlich auch noch, dass es ausgerechnet jetzt hier gewesen sein muss, weil für Roter Stern ist das ein Spiel, davon erzählen die noch ihren Enkeln in 50 Jahren. Und das, was wir so ein bisschen mit Manchester United oder vielleicht mit Juventus haben, ja, das vergessen die nie. Selbst wenn die mit 3 Punkten rausgehen aus der Champions League, und ich bin der festen Überzeugung, sie werden mit 3 Punkten rausgehen aus der Champions League, dann ist das das Spiel, das halt für sie bleibt. Und das ausgerechnet der VfB dafür herhalten musste, das ärgert mich schon, da mache ich keinen Hehl draus. Ärgerlich, Philipp.
Den Schwabos haben wir es gezeigt, aber mal so richtig. Ja. So.
Ärgerlich war auch das, was rund ums Spiel passiert ist, und das noch vorsichtig ausgedrückt, teilweise in Teilen in der Stadt und eben auch an der serbischen Grenze, Philipp.
Das ist richtig, wobei ärgerlich eigentlich fast das falsche Wort ist, aber fangen wir mal von vorne an. Also es hat sich nach 20 Stunden Busfahrt zugetragen, dass der große VfB-Tross mit den Ultragruppen, das waren 10 Busse, an der serbischen Grenze Halt machen musste. Dort waren intensive Kontrollen angekündigt, die fanden auch statt. Allerdings haben die sich derart gestaltet, dass man von Unverhältnismäßigkeit reden kann, reden muss, reden darf. Sie waren übergriffig zum Teil. Die Rede ist auch mittlerweile bestätigt von Gewaltanwendung zum Teil. Ja. Und aufgrund dieser Vorfälle hat man sich dann entschieden, die Anreise abzubrechen. Ja, das heißt, diese 10 Busse sind umgedreht und sind wieder 20 Stunden nach Hause gefahren. Während wir jetzt gerade aufnehmen, sind die immer noch nicht zu Hause. Ja, denen wurde also dieses Erlebnis genommen, aufgrund von ja, einem unverhältnismäßigen Polizeieinsatz. Ich meine, dass da kein, nicht nur Lämmchen in diesen Bussen sitzen, ist auch klar. Aber das rechtfertigt noch lange nicht das Auftreten der serbischen Behörden, dass mir es an so vielen Stellen zugetragen wurde, dass man das wirklich als Beleg betrachten kann, was da passiert ist. Ja, und schlussendlich ist es so, also das sind Menschen in diesen Bussen. Ja, Fußballfans sind Menschen und Menschen haben Grundrechte. Und wenn man ihnen diese Grundrechte nimmt oder sie einschränkt, dann ja, haben wir da, glaube ich, ein strukturelles Thema. Aber Fakt ist, der VfB hat ungefähr 600 Fans weniger in diesem Auswärtsblock gehabt im Stadion. Der Aufruf dieser zurückreisenden Fans an alle anderen auf einen optischen Auftritt zu verzichten, also Blockfahren und sonstige Dinge, die man da gerne einsetzt, dem kamen die anderen nach. Es war sehr ruhig, sehr ja, einfach zurückhaltend in diesem Bereich. Das Spiel hat dann sein Übriges dazu getan. Ja. Und alles in allem eine Geschichte, die ja wahrscheinlich auch noch eine gewisse Aufarbeitung nach sich ziehen wird. Nur wahrscheinlich nicht bei den serbischen Behörden. Die sehen sich natürlich im Recht, weil es, ja, aus welchen Gründen auch immer, diese Linie so zu fahren, wie sie es getan haben. Das ist mal der eine Aspekt.
Philipp hat es jetzt gerade angedeutet und gesagt, unangemessen, unverhältnismäßig. Um das mal ganz kurz das Kind beim Namen zu nennen, weil das dürfen wir hier. Die Rede ist von Kontrollen im Intimbereich. Die Rede ist von Gewaltanwendung, wenn sich jemand geweigert hat, die Unterhose auszuziehen. Die Busse wurden teilweise schon, durch Slowenien und Kroatien von der Polizei begleitet. Da lief aber alles. Wir reden da natürlich auch vom Schengen-Bereich noch.
Ja.
Beim Grenzeintritt zu Serbien finden dann eben Grenzkontrollen statt und das war auch abgesprochen, dass es an der serbischen Grenze zu Kontrollen kommen würde, dass man da eine Weile stehen würde, aber dass das eben in dieser Form dann eben ausartet, damit war in der Form nicht zu rechnen und das war dann auch der Grund, warum die Ultras sich dann irgendwann entschieden haben zu sagen, nö, wir drehen wieder um, fahren nochmal durch Kroatien und Slowenien und fahren wieder zurück. David tippt den Finger.
Ihr habt das Bild im Stadion schon angesprochen und das hast du natürlich auch gesehen und gehört, wenn 500 oder so von 2400 verkauften Karten fehlen. Das ist mehr als ein Fünftel. Und das entscheidende Fünftel. Wir haben dann hinterher in der Mixzone auch noch sprechen können mit Verantwortlichen drüber. Fabian Wohlgemuth ist gekommen, Alex Nübel ist gekommen. Und die haben dann beide schon auch gesagt, natürlich muss jetzt die Aufarbeitung losgehen und sie kennen die genauen Hintergründe nicht. Aber die Mannschaft ist kurz vor dem Spiel drüber informiert worden. Und sie haben es ja im Spiel auch gemerkt, das hat Alex Nübel auch gesagt, das ist ein Unterschied zu den früheren Champions-League-Spielen gewesen, ob du den Support hast, ob du den nicht hast, dass das spürst du auf dem Platz, was da kommt oder nicht. Und haben das beide explizit sehr, sehr bedauert. Das ist das, was ich berichten kann aus der Mixed.
Man hat da natürlich auch bei dem frühen Tor, hat man die Fans natürlich schon jubeln hören. Man hat auch dann in der Anfangsphase so den einen oder anderen Gesang noch wahrgenommen. Aber es ist dann natürlich noch ein himmelweiter Unterschied. Das ist ganz klar. Und mir tut's einfach leid für die Fans, die einfach Lust auf einen schönen Abend, auf einen schönen Tag in der Stadt mit Fußball unter Flutlicht in einem altehrwürdigen, traditionellen Stadion haben. Und für die Fans, die dann eben an der Grenze dann auch wieder umdrehen mussten, auf solche Spiele fiebert man eigentlich hin, da freut man sich ganz besonders darauf. Wir haben alle schon gewusst, dass es solche Bilder wie aus Madrid nicht geben wird. Das war klar, das war zu erwarten. Aber eben zumindest im Stadion da dafür zu sorgen, dass vielleicht auch aus dem Gästeblock ein kleiner Hexenkessel draus wird, dass das eben dann den Fans, den Ultras auch genommen wird. Das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Und ich hoffe einfach, dass es dann, auch wenn ich vorsichtig pessimistisch bin, wenn ich ehrlich bin, dass das in Bratislava im Januar noch ähnlich sein wird. Aber das war tatsächlich leider zu befürchten. Es ist eingetreten und wie Philipp schon gesagt hat, ich glaube, von serbischer Seite wird es da keine Aufarbeitung geben, aber ich denke, dass man auch beim VfB und auch bei der Fanbetreuung Christian Schmidt und Co. auch nochmal ganz genau sich anschauen wird, was da passiert ist, wie es dazu gekommen ist und ob man vielleicht in irgendeiner Form in Zukunft darauf einwirken kann. Aber wie gesagt, in Ländern, das muss man einfach so sagen, vor allem außerhalb der EU und außerhalb des Schengen-Bereichs ist das halt schwierig.
Ja, mir geht's da schon auch um Grundsätzliches, ganz ehrlich. Klar, das ist ein Thema, Schengen und so weiter und so fort, ja, aber es ist halt kein Einzelfall mehr. Sowas passiert ja ständig. Ja, wir haben ganze Reiseverbote werden ausgesprochen. Menschen wird das Recht genommen, zu einem Fußballspiel zu reisen, nur weil sich offensichtlich die Behörden vor Ort nicht in der Lage sehen, mit diesen Menschen umzugehen. Ja, ob das PSV-Fans sind, die nicht reisen dürfen, ob das Lazio-Fans sind, die nicht reisen dürfen, ob das wer auch immer ist, ja, Stadtverbote werden ausgesprochen und so Zeug. Am Wochenende gab es einen völlig unverhältnismäßigen Einsatz mal wieder in Niedersachsen rund um Wolfsburg gegen Union, wo die Unioner Fanhilfe von unfassbaren Aktionen der Obrigkeit, der Staatsmacht berichtet. Und so geht's nicht, Leute. Also ja, da muss halt irgendwo mal zu ernsthaft versucht werden, mit solchen Situationen, mit solchen Gemengelagen, mit dem Großen und Ganzen besser umzugehen. Und es kann, finde ich, kein Weg sein, immer noch mehr die Daumenschrauben anzuziehen. Ja, immer noch strikteres Vorgehen zu zeigen. Das hilft doch niemandem. Ja, und wir alle wollen Fußballfeste sehen, wir alle wollen volle Stadien, wir alle wollen atmosphärisch aufgeladene, schöne Abende verbringen. Das sind ja Festtage eigentlich. Die sollten nicht von solchen Dingen überschattet werden. Ja.
Das ist doch ein schönes Schlusswort an der Stelle, würde ich sagen. Dann gehen wir an der Stelle kurz in die Werbung und haben dann noch einen positiven Aspekt, den wir euch aus Belgrad mitbringen können. Bis gleich.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Glücklicher Punkt, aber tolles Erlebnis. Glaube ich, muss man so sagen. Gegner hat uns schon nach unserem sehr guten Beginn ordentlich den Schneid abgekauft und wir haben dann schon unsere Qualität mit Ball im Laufe des Spiels wesentlich verloren, was uns eigentlich auszeichnet. Und dann haben wir richtig leiden müssen. Aber ich finde, in der Box haben wir es super gut verteidigt. Leider war der Gegner viel zu oft in unserer Box. Trotzdem, auch das ist eine Erfahrung. Also es war nicht zu erwarten, dass wir jeden Gegner, egal wo wir hinkommen, einfach an die Wand spielen. Und freuen wir uns über den Punkt. Über die Leistung natürlich kann man sprechen mit Ball. Und trotzdem ist es halt einfach ein Erfahrungswert, den du so international hast. Der, ja, auch dafür sind wir dankbar.
1:1 hieß es am Ende zwischen FK Crvena Zvezda und dem Verein für Bewegungsspiele von 1893 aus Stuttgart in der Youth League. Und mit diesem Ergebnis ist klar, dass die VfB U19 die nächste Runde fix erreicht hat. Wie sich das genau rechnerisch darstellt, bin ich ehrlich, weiß ich nicht. Aber der VfB hat es dann noch am späten Mittwochnachmittag rausgehauen. Die nächste Runde ist erreicht, ein Spieltag vor Schluss. Und das 1-1, ich glaube, wir drei waren alle auf dem Kunstrasenplatz neben dem Stadion Rajko Mitic. Mit dem Ergebnis an und für sich kann der VfB, glaube ich, hochzufrieden sein, oder?
Ja, und das ist halt der eklatante Unterschied dann zum Spiel später abends gewesen. Diese Jungs, die haben sich halt gewehrt. Die haben sich gewehrt.
Übrigens auch nach einem 1-0 in der 5. Minute.
Genau, die haben sich gewehrt mit allem, was sie hatten. Eliot Bojupi macht das Tor. Danach merkst du aber wirklich, wie auch das Momentum kippt. Belgrad wurde immer stärker. Schon zur Pause kannst du dich eigentlich echt nicht, also hättest du dich nicht beschweren können. Hättest du da schon 2 Stück gefressen gehabt. Ja. Aber wie dann diese Mannschaft sich da dagegen gestemmt hat. Ja, ein Flo Hellstern, der überragend hält im Tor, ein Max Herbert, der Innenverteidigung, der am Schluss 5-6 Minuten vor Schluss ausgewechselt werden musste, weil er überhaupt nicht mehr, der konnte gar nichts mehr. Der war so leer, weil er alles auf den Platz gelassen hat, was er irgendwie hatte, um dieses Unentschieden nach Hause zu bringen oder mitzuhelfen, es nach Hause zu bringen. Das war schon schön mit anzusehen und wurde entsprechend belohnt.
Es hat uns ja auch der Daniel Teufel hinterher dann im Gespräch auch noch gesagt, natürlich sei es nicht der Plan gewesen, so viel zu verteidigen, so wenig den Ball zu haben. Aber das ist dann auch mal eine Situation, was in so einem Ausbildungsprozess dazugehört, dass du lernst, dich gegen Widerstände zu stemmen und dass du lernst, auch ein Ergebnis zu machen. Und das war sicher kein typisches, kein geplantes Spiel, auch nicht ihr Bestes, aber sie haben sich gewehrt und sich den Punkt dann dadurch auch letztlich ein Stück weit verdient. Und ihr habt es ja angesprochen, Platz 22, den du zum Weiterkommen brauchst, der ist jetzt sicher Spieltag vor Schluss. Und vielleicht kannst du ja sogar in die Top 6 reinpieksen, dann kriegst du in Playoffs Platz 17 bis 22. Und mal schauen, wie weit es da noch geht.
Ja, das ist echt eine runde Sache gewesen und ich finde, und das hat man auch bei Nico Willig, wir konnten ja auch mit ihm sprechen nach dem Spiel, hat man auch gehört, auch diese verschiedenen Aspekte, die diese Youth League mit sich bringt, da merkt man richtig bei ihm, genau das wollte er und genau das kriegt er, auch die verschiedenen Erlebnisse auswärts, die verschiedenen Stadien mit der Mannschaft zu reisen, dann dieser auch wenn es jetzt eine Liga-Phase ist, trotzdem, glaube ich, hat für ihn jedes Youth-League-Spiel so einen Pokalspiel-Charakter, wie er da an der Seitenlinie abgeht und merkt, die Mannschaft fällt gerade ein bisschen ab, wie er versucht, alle wach zu rütteln und Anweisungen zu geben, Systemwechsel. Das ist schon, das hat Spaß gemacht, da zuzuschauen. Ich kann da wirklich nur sagen, dieses Team macht große Freude.
Nico Willig hat schon als Kind in Pokal-Wettbewerbsbettwäsche geschlafen, sag ich mal dazu. Ja, der ist einfach so geil drauf, diese Spiele zu spielen, ob das jetzt der nationale Pokal ist oder eine Champions League oder ein Mercedes-Benz Junior Cup, der bald wieder ansteht. Ja, da ist einfach eine besondere Spannung bei Nico zu spüren und das überträgt er natürlich auf seine Truppe im Idealfall und dann liefert sie eben sowas ab wie am gestrigen Mittwochmittag 13 Uhr am Nachwuchsstadion von Roter Stern direkt neben dem Großen. Auch schön, ja, Setting war gut. Also für alle, die sich das wirklich mal aus der Nähe anschauen wollen. Ja, bald geht's gegen Young Boys Bern in Stuttgart. Auch da wieder im Vorfeld des Champions League Spiels der Profis am Abend. Tut euch selbst den Gefallen, wenn ihr das einrichten könnt. Holt euch eine Karte auf der Waldorfplatz ohne Ende, dann braucht man sich keine Sorgen machen, an kein Ticket zu kommen. Die letzten Spiele waren immer so 1500, 1700 Menschen da und die hatten einen Heidenspaß. Ja, das, was sie da geboten bekommen haben, das hat die 10 Euro Eintritt auf jeden Fall gerechtfertigt. Und ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, macht das, geht dahin, schaut euch die Zukunft dieses Clubs an. Da sind ein paar Spieler dabei, die richtig Laune machen. Sind auch ein paar Spieler dabei, die nicht mehr lange auf diesem Level spielen werden, weil die sehr schnell woanders landen werden, ob beim VfB oder nicht. Und das ist einfach immer ein Hochgenuss, sich das anzuschauen.
11. Dezember, 15 Uhr, heißt dann VfB Stuttgart gegen Young Boys in der Youth League. Und für die U19 geht's weiter am kommenden Sonntag, 11 Uhr, auswärts bei der TSG Hoffenheim. Und Philipp, die U21, der VfB 2 hat in der 3. Liga eine große Aufgabe vor sich am Wochenende.
Das ist richtig, die kriegt so ein richtig schönes Brett. Der Waldhof kommt vorbei. Ja, da ist natürlich dann auch wieder eine Kulisse geboten, die einem Auswärtsspiel gleichkommt. Ja, auch wenn es formal gesehen ein Heimspiel ist für den VfB 2. Samstag 16:30, wer also nicht nach Bremen fährt, kann auch da gerne einen Ausflug nach Groß-Asbach machen. Spiel wird stattfinden ohne Benny Buakshi, der war ja gestern im Champions League Kader der Profis.
Ist auch eingewechselt worden,
kurz vor Schluss. Genau. Herzlichen Glückwunsch, Champions League Debüt. Junge aus Filderstadt, der sich letzte Woche gegen Ferl, mit Betonung auf F, eine rote Karte eingefangen hat und zwei Spiele in der dritten Liga jetzt zugucken muss. Der wird also nicht spielen können am Wochenende. Vielleicht mit in Bremen dabei sein, wer weiß. Und aus der Mannschaft von Nico Willig wird es auch wieder Bewegung Richtung Kader von Markus Fiedler geben. Elliot Bujuppi ist ein Kandidat, aber auch Max Herbert ist ein Kandidat. Mal schauen, was da passiert. Jedenfalls auf jeden Fall ein Ausflug wert. Und wenn ihr nicht vor Ort sein könnt, dann bleibt euch immer noch Magenta TV, wo ihr die Spiele im Stream sehen könnt.
Oder natürlich die Mein VfB App. Oder natürlich unsere Texte. Oder, da wollen wir natürlich auch, ne?
Korrekt, ja. Also ich werde vor Ort sein, ich werde in Groß-Asbach sein. Natürlich gibt es Berichterstattung, auch klar. Zu viel Fremdwerbung, die nicht bezahlt. Ich weiß schon, Christian, ich kriege hier gerade einen Rüffel im laufenden Prozess. Sehr schön. Gut.
Aber ja, das Wichtigste ist, dass ihr ja auch da, das lohnt sich. Es ist leider in der dritten Liga oft so, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass die Spiele halt oft zeitgleich mit der Bundesliga terminiert werden. Aber das ist cool, auch die Mannschaft macht Spaß. Wir sind ja einmal gegen Bielefeld dort gewesen. Das ist guter Fußball, die Wurst schmeckt. Also wenn ihr Zeit und Lust habt, dann schaut euch das an. Wir machen nochmal ein kurzes Päuschen und dann weiter, immer weiter.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Ja, wir hatten ja vor einiger Zeit die Bs ausgerufen, ne, mit Bochum, Belgrad, Bern. Ich würde gerne vom B zum W wechseln und bringen euch die Stichwörter Weser, Werder, Wiedergutmachung. Es ist eine Chance.
Junge, Junge. Eine Niederlage kann immer auch eine Chance sein, ja. Mein Freund
und ein
Daniel,
Lied kann eine Brücke sein. Hat damals schon Joy Fleming gewusst.
Da guck mal an. Ja, eine Schlagerreferenz. Christian, ich sehe schon, du bist ganz schön gut drauf heute Morgen in deinem Hotelzimmer. Ey. Nicht schlecht.
Kommen wir zu Werder.
Ja, also ich möchte dem David nicht allzu viel vorwegnehmen, aber ich glaube, also ich hätte noch ein W hinzuzufügen, nämlich Wucht. Das, was den VfB da am Wochenende erwarten wird, ist ungefähr dasselbe wie in Belgrad. Eine Mannschaft, die individuell nicht eigentlich auf Augenhöhe unterwegs ist mit dem VfB, die ganz klar schlechter einzuordnen ist. Eine Mannschaft, die unter Druck steht. Die haben zuletzt keine Ergebnisse geholt. Und eine Mannschaft, die sich auf den Rückhalt ihrer Kurve verlassen kann. In Bremen ist immer mächtig was los. Gerade gegen Stuttgart gibt die Kurve nochmal besonders Gas gerne da oben. Ja, auch da gibt es übrigens leider gewisse Geschichten, die abseits des Rasens, Fans, Einlass, Kontrollen, dies, das und so weiter. Aber wollen wir mal nicht den Ausweg hier ins Nehmen von der eigentlichen Sache ablenken. Fakt ist, der VfB muss, wie gesagt, eine Reaktion zeigen, die sich gewaschen hat, die merklich ist, ja, die, weil sonst wird es da ähnlich düster ausgehen da oben.
Ja, in Bremen ist es nie leicht, es ist immer eine spezielle Atmosphäre da oben. Ich kann mich jetzt eigentlich in der jüngeren Vergangenheit an kein Spiel erinnern, bei dem sich der VfB in Bremen wirklich leid getan hätte oder da groß aufgespielt hätte in der wirklich jüngeren Vergangenheit. Das letzte Spiel in Bremen ist tatsächlich eins gewesen, wo du ähnliche Themen hattest wie jetzt in Belgrad, wo so ein bisschen die Galligkeit gefehlt hat, der Zugriff, wo du auch niedergekämpft worden bist. Wird dann spannend zu sehen sein. Sie können vielleicht nochmal die Videos von damals von Bremen rausholen. Das ist eigentlich genau das, wo du ansetzen musst, wenn du da bestehen willst, dass du über den Kampf erstmal reinkommst. Dann ist aber auch klar, ich meine, die Bremen hat 22 Gegentore bekommen, ist natürlich auch ein Gegner, der hinten verwundbar ist, das ist völlig klar. Aber erster Ansatz, der VfB muss sich steigern im Vergleich zu Belgrad, um das ausnutzen zu können.
Ja, guter Punkt. Ich will jetzt nicht zynisch sein, aber Roter Stern hat vor dem Spiel auch schon 38 Gegentore in der Champions League gefangen und gegen den VfB war es nur eins. Aber die Hoffnung ist da und ich finde es gut, David, dass du genau dieses letzte Spiel ansprichst. Ich habe gerade
Flashbacks gehabt zu dieser 2-1 Niederlage damals. Das war auch so ein klassisches Spiel an einem Sonntagnachmittag, wo man hinterher rausgegangen ist und dann diese Wendung bemüht hat, der VfB hat sich den Schneid abkaufen lassen. Das ist da irgendwie genauso passiert mit Marvin Ducksch, der gut gespielt hat und
Nick Woltemade.
Richtig, genau. Dann hätte es am Ende vielleicht sogar noch einen Elfmeter geben können, der dem VfB das 2-2 beschert hätte, aber knappe Abseitsposition und. Das war auch so ein richtiger Nachmittag, wo sich auch Sebastian Hoeneß hinterher geärgert hat. Ich glaube, das ist was, da wird er sich auch dran erinnern und auch da nochmal die Chance, dahin zu fahren und es besser zu machen. Interessant auch mit Blick auf das Stadion und auch atmosphärisch. Der Gästeblock ist da jetzt runtergezogen worden im Weserstadion. Der war ja bis vor kurzem noch oben im Eck unterm Dach quasi, ist jetzt an der anderen Eckfahne unten. Also auch da sind die Fans da ein bisschen näher dran.
Übrigens an dieser Stelle Lob für den SV Werder, aber auch seine Fans, denn dass dieser Umzug so vonstatten gehen konnte, ist auf wesentliche Initiative der Bremer Fans passiert, die nämlich wollten, dass ihre Gegner es ein bisschen hübscher haben am Wochenende, wenn sie denn da sind. Das finde ich gut.
Gut finde ich auch, dass unser Felix Mahler natürlich wieder alles mitgebracht hat, was es zu Werder Bremen zu sagen gibt. Und da würde ich sagen, hören wir rein.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Werder Bremen gegen VfB Stuttgart heißt aktuell in der Tabelle Platz 12 gegen Platz 9, 15 zu 16 Punkte. Und hier ist aber der Blick auf die Heim- und Osttabelle interessant, denn Bremen steht bei 5 Punkten aus 5 Heimspielen, Platz 14, nur ein Heimsieg bisher gegen Kiel. Allerdings, Gegner waren sonst noch Dortmund, Bayern, Leverkusen und Freiburg, also viele Top-Gegner erwischt. Und eben der VfB auch bei 5 Punkten aus 5 Spielen, das eben in der Auswärtstabelle. Ewige Bundesliga-Tabelle, Platz 3 gegen Platz 4, Traditionsduell pur, beide Vereine. Eine trafen 110 Mal in der Bundesliga aufeinander. Für den VfB gab es kein Duell öfter. Und damit wie immer in die Bundesliga-Daten. Hier sind viele Platzierungen echt nah beieinander mit 2 Ausreißern. Und auch hier oder nach der Begegnung zuerst die Daten für Bremen, dann für den VfB. Tore 17 zu 21, Platz 9 gegen Platz 5. Gegentore 22 zu 19, Platz 4 gegen Platz 7. Torschüsse Platz 16 gegen Platz 3, das ist der erste Ausreißer pro VfB. Passquote Platz 7 gegen Platz 4. Ballbesitz Platz 8 gegen Platz 4. Insgesamt gewonnene Zweikämpfe Platz 17 gegen 5. Auch das ist der zweite Ausreißer. Auch der wieder positiv für den VfB. Insgesamt gewonnene Kopfballduelle Platz 16 gegen 17. Laufdistanz Platz 12 gegen 13. Sprints Platz 13 gegen 11. Intensive Läufe Platz 11 gegen 13. Karten Platz 13 gegen 9. Und Faust am Gegner Platz 15 gegen 14. Und auch noch interessant außerhalb dieser Daten. Bremen hat trotz der drittmeisten Rückstand in der Liga, 8 Stück schon, auch die zweitmeisten Punkte geholt nach Rückstand. Auch 8 Stück. Das Weserstadion ist allerdings nicht wirklich ein erfolgreicher Ort für den VfB, was Auswärtsspiele angeht. 28 Siege für Bremen, 17 Remis und 13 Siege für den VfB in 58 Auswärtsspielen, also die Bremer doppelt so oft gewonnen in diesem Duell in Bremen. 2020 beim Geisterspiel wurde mal gewonnen, davor war es letzte Mal 2006 der Fall, also in der Meistersaison. Die Schwaben gewannen bei Bremen also nur eines der letzten 14 Bundesliga-Auswärtsspiele und natürlich der Blick bei diesem Spiel speziell auf Nick Woltemade, der einzige Ex-Spieler generell in beiden Kadern, wechselte vor der Saison aus Bremen nach Stuttgart und eben für Werder debütierte er 2020 schon als 17-Jähriger in der Bundesliga.
Einmal mehr, vielen herzlichen Dank, Felix. Das ist übrigens auch ein Kerl, der sich wie wir hier so ein bisschen die Nächte um die Ohren schlägt. Wahrscheinlich auch irgendwie die letzten 3 Nächte zusammen, 5 Stunden Schlaf oder so bei dem Pensum. Also Chapeau, Herr Mahler an der Stelle. Und dann wären wir an dem Punkt, über den wir uns auch die ganze letzte Nacht Gedanken gemacht haben, nämlich wer sind die Spieler, auf die es ein Augenmerk zu richten gilt beim SV Werder Bremen. Ich konnte fast nicht schlafen, bin aber dann am Ende zu einem Ergebnis gekommen. Philipp, willst du anfangen?
Ich nehme den hässlichsten Schotten, der jemals Bundesliga gespielt hat, den Kollegen Berg, weil er einfach in den letzten Wochen immer wieder mal sehr spät kam und immer wieder mal sehr entscheidend in das Spiel des SV Werder eingreifen konnte, durfte, wie auch immer. Der so eine Art Go-To-Joker ist, der am Schluss reinkommen kann, wuchtig ist, bei Standards immer präsent, der aus wenig manchmal sehr viel macht oder machen kann und will dem Menschen natürlich nicht zu nahe treten. Das ist jetzt, ihr habt hoffentlich das Zwinker-Smiley gesehen bei meinem Eingang in diese in dieser Nummer hier gerade, ja, der ist ja einfach ein Spieler, den man, glaube ich, gerne unterschätzt, und daraus macht er sehr viel, wenn er denn in die Partie kommt, ja.
Und auch da glaube ich, dass man ihn aus VfB-Sicht eigentlich nicht mehr unterschätzen kann. Diese Folge leider gibt mir einige negativen Flashbacks, weil vorher hatten wir das 1-2, jetzt Oliver Burke war damals noch unter Pellegrino Matarazzo, 2-2, genau. Ich glaube in 90 plus 6 oder so, wo ein langer Ball nach vorne und dann ist er plötzlich da. Genau. Ja, Bremen bisher zuletzt nicht das allerbeste Pflaster gewesen. Ich glaube zuletzt noch zu Corona-Zeiten Silas, der die Parkposition gesucht hat vor der Torlinie bei Werder, um das 2-0 zu machen. Ja, das ist tatsächlich so. Und Oliver Burke ist da auch einer, der sich da eingebrannt hat. Von einem Schotten, den du rausgesucht hast, Philipp, gehe ich zu einem Algerier. Der heißt Mitchell Weiser. Und da werden sich die Leute fragen, was ist da denn los? Ja, Mitchell Weiser hat Ambitionen, für die algerische Fußballnationalmannschaft zu spielen, weil Teile seiner Großeltern aus diesem Land kommen. Und in der deutschen Nationalmannschaft hat es nicht so gereicht. Und deswegen gibt es da Bestrebungen, für Algerien aufzulaufen. Und Mitchell Weiser ist auch so ein Spieler. Ich nehme ja gerne so die Akteure raus, ne, vor ein paar Wochen gegen Kiel, Fiete Arp, die in jungen Jahren in den U-Mannschaften irgendwie schnell gehypt, schnell Bundesliga-Debüt, sich schnell einen Namen gemacht haben. Mitchell Weiser war auch so einer, der ich glaube sogar auch bei U19 Europameister geworden ist, jedenfalls sehr, sehr weit damals im Nationalteam gekommen. Und wo man auch gesagt hat, das wird der nächste heiße Scheiß in der Bundesliga. Und dem wurde dann nicht so, sondern das hat sich in eine andere Richtung entwickelt. Und trotzdem ist Mitchell Weiser ein gestandener Bundesliga-Profi, der es jetzt bei Werder Bremen geschafft hat und da schon immer wieder Aspekte setzt, immer wieder kreative Momente hat und eben, ja, also vielleicht ist das, was Nemanja Radonjic bei Roter Stern Belgrad war, das, was Mitchell Weiser bei Werder Bremen ist, und da ist eben Obacht geboten. Ein Spieler, der reinkommt, der gerne das Heft des Handels in die Hand nimmt und auf den du einfach aufpassen musst, sonst läuft er dir schlicht und ergreifend auch weg.
Dann fällt meiner noch.
So ist es.
Ich blick nach ganz vorne auf Marvin Ducksch, der hat ja in Bremen schon vor einiger Zeit für Furore gesorgt und mit Niklas Füllkrug dieses Sturmduo gebildet, das oft getroffen hat, gut harmoniert hat. Als Füllkrug dann weggegangen ist, ist es für ihn gar nicht so rund gelaufen, hat vielleicht auch mit dieser Rolle dann allein die Last zu tragen, ein bisschen, hat daran ein bisschen zu knabbern gehabt, ist jetzt aber wieder gut in der Partie drin, ist vorne gesetzt als Mittelstürmer, ist da der Zielspieler, absolute Anspielstation und kann auch mit dem Ball was anfangen. Also den darfst du dann keine Möglichkeiten geben, sich aufdrehen zu lassen, sonst wird's gefährlich. Und der hat auch schon 3 Saisontore gemacht. Also Ducksch solltest du unter Kontrolle haben am Samstag.
Und es klingt fast wie so eine kaputte Schallplatte, aber auch Herr Ducksch hat schon das eine oder andere schöne Tor gegen den VfB geschossen. Also,
das ist korrekt. Das letzte, glaube ich, waren sie damals in Stuttgart, wo sie diese komischen lachsfarbenen Trikots anhatten. Korrekt. Hat er auch einen gemacht, den triffst du eigentlich nur einmal in 10 Jahren, triffst du den Ball so. Ja, aber
ein ganz trostloser Sonntagnachmittag, es hat, glaube ich, geregnet in Strömen und dann waren Marvin Ducksch und Stay, die 2 herausragende Tore in den Knick geschossen haben. Ich glaube, dem Stay ist der eine sogar eigentlich abgerutscht, der wollte den gar nicht so und dann fliegt er irgendwie in den Knick. Ja, es sind einige Wunden offen mit Werder. Ich glaube, das ist es ist langsam an der Zeit, das mal hier auszumerzen. Deswegen hoffe ich auf optimistische Tipps von eurer Seite.
Wirst du von mir nicht kriegen. 1-1 geht's aus.
Ach.
Kann ich das auch noch sagen?
Kannst du auch sagen.
Alles sagen, was du möchtest.
Ja, dann, das glaube ich nämlich auch, dass es ein hart umkämpftes 1-1 gibt.
Dann tippe ich, dass das Spiel am Samstagnachmittag 1-1 ausgeht. Und dann herrscht vielleicht Einigkeit. Wir wünschen uns natürlich 3 Punkte für den VfB, aber Bremen auswärts ist schon ein Ort, an dem musst du erstmal bestehen. Und das hat man auch in der Saison gesehen. Sie haben zwar Schwierigkeiten gehabt, lange dieses erste Tor zu Hause gesucht, aber zuletzt auch unentschieden gegen Leverkusen vor einem Monat, kurz vor Schluss das 2-2 geschossen. Also kein einfaches Spiel, vor allem nicht nach dem, was wir hier in Belgrad gesehen haben, aber wir sind jetzt einfach mal, konservativ bei den Tipps, aber hoffnungsvoll, was das Spiel angeht. Und vielleicht reicht's ja für den VfB für den 2. Auswärtssieg in der Saison, nachdem es in Gladbach schon geklappt hat. Dann gilt für euch natürlich an der Stelle wie immer, Folgt uns, gebt uns Sternchen, gebt uns Daumen hoch. Wir sind auf fast allen sozialen Medien aktiv und sind natürlich auch auf WhatsApp für euch da. Das ist, glaube ich, WhatsApp, es läuft richtig gut. Ich glaube, das nutzen viele, da freuen sie sich auch, weil man das dann auch einfach direkt am Handy ohne zusätzliche App mit einem Tick noch sehen kann, was da so abgeht. YouTube natürlich auch, da wird es auch diesen Podcast geben, aber auch noch viele, viele Eindrücke aus Belgrad, die wir euch mitgebracht haben. Schaut da gerne mal rein. Und dann würde ich sagen, was machen wir jetzt? Frühstücken?
Ja, finde ich gut.
Das wäre ein Plan.
Dann danke ich an die beiden Zimmer im zweiten und fünften Stock. Wir gucken jetzt, was das Omelett hergibt und reisen dann zurück.
Ja.
Das letzte Wort in dieser Folge, das hat auch der Mann, der die Ouvertüre gegeben hat, Ermedin Demirovic, mit dem Blick voraus auf Bremen. Macht's gut.
Wir haben nicht viel Zeit, um nachzudenken. Wir müssen das analysieren, klar ansprechen, um die Fehler einfach gesehen zu haben, dass es nicht nochmal passiert. Aber ja, in ein paar Tagen geht es schon wieder weiter, deswegen müssen wir den Blick auch nach vorne richten.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.